Ich freue mich, dass wir heute Morgen zusammen sein dürfen, hier in dem Saal. Dürfen miteinander ein bisschen mehr erfahren von dem, wer Gott ist, was er tut, was er bewegt. Ein bisschen mehr dürfen eintauchen in die Welt vom Heiligen Geist, wo ja ein bisschen das zentrale Thema ist, auch von dem Wochenende, wo so ein bisschen der Schwerpunkt ist und wo wir uns möchten, auch versuchen, darauf auszurichten, wie ein Kompass sich ausrichtet auf Norden, wenn er funktioniert. So darf man uns ausrichten auf Gottes Geist. Denn ich glaube, er ist wie ein Kompass für unser Leben, wo uns möchte führen, uns möchte leiten, uns möchte die Richtung zeigen, wodurch dass es geht, was wir tun sollen, was wir für Entscheidungen sollen treffen und so weiter. Wir möchten ein bisschen darauf eingehen, im einen Referat, im ersten, wer ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Es ist doch wichtig zu wissen, mit wem man es da zu tun hat, oder? Es ist wichtig zu wissen, ob mein Kompass auch funktioniert, ob der wirklich die richtige Richtung zeigt oder ob der irgendwo eine zeigt und ich orientierungslos unterwegs bin und nicht recht weiss, wo durch. Und für mich ist der Heilige Geist ganz persönlich jemand, der wirklich Orientierung schenkt in meinem Leben. Und mir den Weg zeigt, in vielen Situationen schon gezeigt hat, mir Antworten gibt auf Fragen, wenn ich Gott gefragt habe. Und auf den möchten wir ein bisschen mehr eingehen, eben in einem einen Referat, wer ist der Heilige Geist? Und nachher auch in einem zweiten, wie führt der Heilige Geist? Ganz praktisch. Wir möchten auch praktisch erleben. Und ich möchte Mut machen, dass ihr euch so ein bisschen zurücklehnt und einfach auf das einlöhnt. Nicht auf mich oder auf irgendjemand, der da ist, irgendetwas Menschliches, sondern auf Gott selber. Weil macht euch auch abhängig von dem, was Gott euch möchte sagen möchte. Und macht euer Herz weich und auf. Denn der Heilige Geist ist da, mitten unter uns. Und er ist da, um uns zu lehren. Zu lehren über Gott. Um uns zu überführen. Um uns zu zeigen, wodurch das geht. Die Person vom Heiligen Geist, das Wirken vom Heiligen Geist, ist lang ignoriert worden. Man hat gefunden, es ist mystisch, komisch. Man will sich nicht so auf das einlassen. Es war etwas gewesen, was man nicht sieht, oder? Wer lässt sich schon gerne auf etwas, das man nicht sieht, was man nicht vor Augen hat? Wir haben oft so in den Kleingruppen auch das Argument gehabt, ich glaube nur das, was ich sehe. Aber wenn ich es sehe, dann glaube ich es ja nicht mehr, dann sehe ich es ja. Und wenn ich es anfassen kann, dann muss ich es nicht mehr glauben. Oder? Und das ist ja der Aspekt, der immer wieder so ein bisschen Schwierigkeiten verursacht, auch in meinem Leben persönlich, den Glauben aufzubringen. Oder? Doch, ich glaube jetzt da. Und wenn ich es noch nicht sehe, ich hoffe jetzt da. Weil Gott mir das verheißen hat, weil Gott es gesagt hat. Der Heilige Geist ist wie ignoriert worden, weil er vielleicht ein bisschen eben zu abgehoben, zu unfassbar war. Man hätte sich vielleicht auch ganz eng auf Jesus konzentrieren und sagen, Jesus ist unser Retter und unser Heil, unser Messias. Er hat Angst gehabt, vor dem er rundherum ist und man könnte ja ihr Lehrer reinkommen. Und es ist natürlich auch Unfug getrieben worden mit dem Heiligen Geist oder mit dem Mystischen. Wir kennen wir kennen die ganzen Fernsehsendungen heutzutage, ich habe das glaube ich letztes Mal schon erwähnt, mit all denen, die da irgendwelche prophetische Worte und Sachen über Leute aussprechen und die Leute können anrufen und so weiter. Es kreucht und fleucht einiges um und es sind Geister da, es ist unsichtbare Welt da, aber welche ist die richtig? Welche ist die wirklich das Gute führt? Und wir müssen uns bewusst sein, dass Gottes Geist wirklich Geist ist und nicht irgendeine Person oder etwas. Und dass wir uns so schon ein bisschen auf das einlassen müssen. Das ist nicht etwas, was uns so einfach so liegt. Der Heilige Geist ist missverstanden worden. Es sind viele theologische Fragen natürlich aufgeworfen worden, gerade auch aufgrund von der Bibel. Man kann verschiedene Sachen verschieden interpretieren. Seine Position ist nicht richtig erkannt worden in dieser Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist und so weiter. Und man hat sich da gestritten, wer ist jetzt echt der Höchste von all diesen drei? Und wer der Niederste und wer ist der Mittlere? Und zu wem sollen wir jetzt beten? Und so weiter. Das sind verschiedene Fragen, die sich stellen, gerechtigterweise. Wo natürlich lang dazu geführt haben, dass man den Heiligen Geist irgendwie wirklich ausgeschlossen hat, wenn man nicht recht gewusst hat, wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Oder man hat ihn abgelehnt, es haben sich Hierarchien gebildet und so weiter. Ich hatte zum Beispiel recht Angst gehabt vor dem Heiligen Geist oder vor dem Wirken vom Heiligen Geist. Ich war auch so jemand, der vielleicht sehr lange einfach das geglaubt hat, was er gesehen hat. Was ich gesehen habe. Und mich überhaupt nicht auf die Äste rauslassen. Von Menschen Angst gehabt, die so geschwärmt haben, weißt, ich habe mit Gott erlebt, um Wunder und Zeichen und Zeug und Sachen. Da habe ich die Finger davor gelassen. Ich dachte, nein, nur da nicht. Ich will mich nicht irgendwo in eine mysteriöse, in eine mystische Sphäre begeben, wo ich nachher irgendwo am Schluss noch schizophren rauskomme. Das war so ein bisschen mein Denken. Aber ich habe mir immer mehr einlassen, weil ich gemerkt habe, Gottes Geist bewirkt in meinem Leben. Er bewegt etwas, es tut sich etwas. Und ich war zwei in einer Sprachschule, wie ich schon erzählt habe, mit meiner Frau. Und dort haben sie gerade, es war so eine Bewegung gewesen, Toronto Blessing. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, egal, wenn wir alle aufholen, ist so ein bisschen viel Bewegung in die Kirche reingekommen, in verschiedenen Bereichen. Und da sind die Leute auf dem Boden gelegen, die einen haben gelacht, die anderen sind wirklich auf dem Boden gelegen, vom Heiligen Geist berührt und so. Und wenn man dort so geschaut hat, hat man gedacht, die spinnen alle, die haben alle einen Schuss ab, was machen die? Die lassen sich kontrollieren von irgendeiner fremden Macht. Was ist da los? Und ich bin sehr interessiert dort zuschauen, die haben alle Stühle weggeräumt in dieser Kirche, das ist wahrscheinlich noch nie passiert. Und die sind dort vorne gewesen und so weiter. Und ich bin einfach dort gewesen, als, so ein bisschen als Kontrollorgan, habe geschaut, was machen die da? Also ein bisschen kritisiert, oder? Und dann sind wir... Ich dort mal meine Freundin, also meine Ex-Freundin, respektive meine Frau heute, sind wir in eine andere Kirche. Ist ein bisschen kompliziert, also ich habe sie ja dort kennengelernt und so. Sind wir in eine andere Kirche, das war Pfingstgemeinde gewesen, und das ist genau das Gleiche passiert. Und dann denke ich, die spinnen auch. Und dann sind da zwei, so ein herziges Pärchen, sind zu uns gekommen und haben gesagt, darf ich für euch beten? Und ich habe gesagt, nein, ich habe gar nicht die Frage, ich will nicht für mich beten. Und meine Frau hat mir dann so auf die Schulter geklopft und gesagt, Michi, take it easy. Weißt du, die will nur für dich beten, da passiert nichts. Oder? Nichts, was du nicht willst. Und da hat man dann irgendwo ein bisschen zu denken gegeben. Und meine Frau hat viel mehr Erfahrung gehabt. Sie ist Brasilianerin und dort sind so spirituelle Sachen viel offensichtlicher als bei uns. Oder? Da gibt es zum Beispiel so Opfer irgendwo am Strassenecken und so. Und sie hat da viel natürlicheren Zugang gehabt zu mir und hat gesagt, hey, lass dich doch auf den Heiligen Geist ein. Und dann habe ich gelernt mit dem. Meine Frau hat mir sehr viel gelernt dadurch. Einfach mit dem irgendwo anders umzugehen. Mich zu lernen, auf Gott einzulassen. Nicht mehr Angst zu haben, angstvoll zu reagieren. Weil wenn ich Gott von Herzen suche, werde ich ihn auch finden, oder? Ist doch so. Also Gott lässt sich finden, wenn ich ihn von Herzen suche. Der Heilige Geist, er war an der Schöpfung beteiligt gewesen. Wir müssen mal ein bisschen jetzt die ganze Bibel durchgehen, Vers für Vers. Wir fangen jetzt vom ersten Vers der Bibel an. Und hören dann mit Offenbarung 22 auf. Das ist das letzte Buch, das letzte Kapitel. Und zwischen denen lassen wir ein paar Verse aus, oder? Das ist klar, sonst können wir nicht durch. Der Geist Gottes war ganz am Anfang dabei gewesen. In 1. Mose 1-2 heisst, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Über diesen Fluten ist Gottes Geist geschwebt und er hat Ordnung in das Chaos hineingebracht. Dadurch, dass Gottes Geist dort war und es beobachtet hat und gesehen hat, hat er gesagt, komm, wir wollen etwas Neues schaffen. Er ist es, der noch etwas Neues schafft. Er schafft eine neue Schöpfung. Gottes Geist verwandelt Unordnung in Ordnung. Gottes Geist verwandelt Verwirrung in Harmonie. Hass in Liebe. Altes wird neu. Aus dem Nichts entsteht etwas. Das ist Gottes Geist. Ganz am Anfang hat er geschwebt über dem Tohuwabohu, über dem Chaos dieser Welt. Und es ist eine wunderbare Welt daraus entstanden. Das bedingt Veränderung. Gottes Geist hat aus dieser Erde etwas komplett anderes gemacht, als es vorne war. Und ich frage dich, liebst du Veränderung? Weil vielleicht bist du in dem Bild oder in dem, wo du jetzt im Moment drin lebst, ganz und gar nicht da, wo Gott eigentlich von dir hat wollen, wo Gott eigentlich in dich hineingelegt hat als Persönlichkeit. Also sagt er, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und Gottes Geist ist da, um uns zu verändern. Um uns wieder herzustellen in die ursprüngliche Schöpfungsordnung. Aber Veränderung fällt uns ja nicht so leicht. Da gibt es ein Beispiel von einem Pfarrer, der wollte sein Klavier von rechts nach links verschieben. Thomas kennt es schon. Peter wahrscheinlich auch. Egal, aber ich finde es cool. In seiner Kirche von rechts nach links und hat sich überlegt, wie kann ich das machen? Wenn ich das der Leiterschaft sage, dann schaffe ich das, bringe ich nie durch. Und dann hat er einfach sein Klavier Woche für Woche bisschen verschoben. Hat es niemand gemerkt. Und am Ende des Jahres ist das Klavier auf der anderen Seite gestanden. Und so arbeitet vielleicht der Heilige Geist auch an uns selber, an uns persönlich. Er möchte Schritt für Schritt mit uns vorwärts gehen. Auch wenn man vielleicht die Veränderung nur sehr schwer zulässt. Jetzt muss ich schnell schauen, wo ich bin. Ja, ich bin noch nicht ganz dort, aber macht nichts. 1. Mose 2,7 heißt es. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Geist heißt vom Hebräischen her auch Ruach. Das ist eigentlich die Übersetzung, oder heißt Ruach im Hebräischen und heißt auch Atem, Luft. Also Gottes Geist ist eigentlich unsere Luft, unser Atem, da wo wir einschnaufen, da wo wir brauchen zum Leben. Stellen wir uns das mal vor, wenn wir von dem ausgehen. Ohne Gottes Geist könnte keiner für uns existieren. Gott haucht seinen Geist ein und gibt Leben. Lebensatem. Schnaufe mal ein und überleg dir dabei, wer hat mir die Chance gegeben, überhaupt zu schnaufen? Wer hat mein Herz schlagen lassen? Machen wir uns Gedanken, was Gottes Geist in unserem Leben bewirkt. Ganz fundamental. Gottes Geist ist im Alten Testament zu bestimmten Zeiten auf bestimmte Menschen gekommen, für bestimmte Aufgaben. Wir haben zum Beispiel den Bezalel. Bezalel war ein unglaublich befähigter Handwerker gewesen. In 2. Mose, Kapitel 31, 1-5, lesen wir. Dann sagte der Herr zu Mose, und da ist darum gegangen, die Stiftshütte zu bauen und all das komplizierte Gebilde, wo Gott hat wollen, dass das Volk Israel, dass der Mose das baut. Und er hat den Bezalel dazu befähigt und hat gesagt, ich habe Bezalel, den Sohn von Uri und Enkel von Hur vom Stamm Juda, dazu berufen, alle diese Aufgaben auszuführen. Ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt, ihm Weisheit und Einsicht gegeben und ihn zu jeder künstlichen Tätigkeit befähigt. Er kann Bilder und Gegenstände entwerfen und sie in Gold, Silber und Bronze ausführen. Er kann Edelsteine schneiden und fassen und Holz kunstvoll bearbeiten. Jeder künstlerischen Tätigkeit ist er erfahren. Also, und ich habe Gottes Geist in ihn gegeben. Ich habe ihn befähigt. Ein unglaublich begabter Mann. Nicht einfach so von sich aus, oder? Sondern von Gottes Geist befähigt. Dann gibt es noch mal einen. Also es gibt noch mehrere natürlich. Oh, jetzt bin ich wieder zu weit. Der Gideon, ein Mann von Führungsqualitäten. Im Richter 6, 14-15 heißt der Herr, aber trat auf Gideon zu und sagte, du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Und dann sagte Gideon, aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Also die Voraussetzungen sind sehr schlecht gewesen, dass er den Auftrag von Gott hätte können, wahrnehmen, nämlich Midianiter zu besiegen. Ein schwaches Gefäß. Gott hat aber Gideon auserwählt. Und später im Vers 34 lesen wir, da kam der Geist des Herrn über Gideon. Und er hat ihn befähigt und er ist zu einem starken Führer geworden von seinem Volk und hat wirklich den Sieg errungen. Wenn Gottes Geist auf uns kommt, werden wir verändert. Es werden Fähigkeiten und Begabungen freigesetzt. Wir werden sozusagen beflügelt. Es passiert immer wieder Neues. Gibt es noch mal einen, Simson oder Samson, wie er immer man den nennen will. Ein Symbol für Stärke. Kennt ihr doch die Geschichte vom Simson? In Richter 15, 14 heißt es, als Simson nach Lehi gebracht wurde, stimmten die Philister ein, Triumphgeschrei an. Da nahm der Geist des Herrn von ihm Besitz und er zerriss die Stricke an seinem Arm, ich denke, das sind dicke Stricke, als wären sie Fäden, die vom Feuer versenkt sind. Die Fesseln lösten sich einfach auf. Kraft von Gott. Wenn Gott befähigt, wenn Gottes Geist in uns ist, dann dürfen wir Fähigkeiten erleben, dürfen wir Sachen erleben, die wir sonst nicht erleben können. Darf man unterwegs sein mit einer Autorität, mit einem Mut vielleicht, wo es Gottes Geist gibt, wo man sonst nicht hätte? Der Geist Gottes schenkt uns Kraft, auch von Gebundenheiten loszukommen. Manchmal ist das ein sofortig, wenn man für jemanden betet, haben wir das auch schon erlebt, dass jemand einfach befreit worden ist und jubelt, hey, ich bin frei geworden von dem und dem und dem, wo ich gewundert war. Manchmal braucht es einen langen Prozess. Aber es ist ein Weg, wo wir gehen müssen, mit Gottes Geist. Wir müssen uns darauf einlassen. Und ich möchte Irene ganz kurz bitten, an dieser Stelle, und die eine Frage stellen, wie in deinem Leben, wo bist du gebunden gewesen und wo bist du befreit worden von Gottes Geist? Und wie? Ganz kurz.
Okay. Ganz kurz, vor 9 Jahren habe ich am Morgen...
Nein,
hören Sie mich? Vor etwa 9 Jahren habe ich am Morgen früher am 10 Uhr noch einen Wodka müssen haben, dass überhaupt meine Hand ruhig gestanden ist. Es ist jetzt 10 vor 10, es geht. Es war traurig gewesen. Ich bin dort sehr, sehr gefangen gewesen im Alkohol rein, über viele Jahre hinweg. Und ich bin dann zum Glauben gekommen, 3 Jahre später. Und der Geist Gottes hat in mir hineingewirkt, jetzt nicht so, wie der Michi gesagt hat. Es hat über ein Gebet für mich gesprochen und ich bin befreit worden gewesen von dem Alkoholtrinken. Es war anders gewesen. Es war gewesen, er hat mir schrittweise aufgezeigt, was besser daran ist, dass ich weniger trinke, dass ich mich wohler fühle. Und es ist ein Gebet damit eingegangen, wo ich angefangen habe beten zu Jesus: Herr, mach aus mir eine Frau nach deinem Herzen, Gott. Und ich kann euch sagen, das ist ein ganz gefährliches Gebet. Extrem gefährlich. Ich habe gar nicht gewusst, was ich dort sage. Und er ist es am Machen und immer noch. Und er schneidet und schneidet ab. Und ich bin jemand, der gerne Nägel mit Köpfen macht. Und Gott hat mich immer in Situationen hineingestellt, ja oder nein. Und mir ist dann dort ganz fest aus der Bibel etwas eingefahren. Und zwar, Jesus hat zu Petrus gesagt, Jesus hat zu Petrus nicht gesagt damals, wo er gefischt hat, Petrus, komm und werde ein guter Christ. Er hat zu Petrus gesagt, Petrus, komm und folge mir nach. Und Nachfolge heisst Schritt machen. Jesus läuft uns voraus. Und dort einen Schritt machen, Entscheidung treffen, ja oder nein. Und es geht nicht immer sofort alles von schwarz auf weiß, sondern Jesus bleibt dran. Aber er liebt uns auch in den Grauzonen hinein. Kann ich euch sagen, ich habe ihn so erlebt. Habt Mut und macht die Schritte, Entscheidungen. Für mich war es wunderbar gewesen. Ich darf heute frei leben von Alkohol.
Danke, Irene. Einen Schritt weiter gehen. Der Heilige Geist oder Gott hat etwas Neues versprochen. Er hat uns etwas Neues versprochen. Wenn Irene etwas Neues erlebt hat in ihrem Leben und neu geworden ist und befreit worden ist von Gebundenheiten, so hat Gottes Geist etwas Neues versprochen. In Hesekiel 36, Vers 26 lesen wir: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich verfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Und da ist so ein bisschen alles drin, oder? Gott möchte uns ein weiches Herz geben, verspricht etwas Neues in unser Herz hineinzulegen und möchte uns aber auch leiten auf dem Weg. Dass wir nicht einfach, wenn wir das bewusst sind, wir sind nicht einfach allein unterwegs. Aber er möchte, dass man Veränderungen durchmacht, dass man gehen, wie dir gesagt hat, mach mich zu einer Frau nach dem Herzen Gottes. Und ich wünsche mir, dass das unser Gebet wird, dass wir so dürfen Gott nachfolgen. Dass man nicht einfach irgendwie sagt, jetzt habe ich Gott erlebt, lässt, zurückgelehnt und irgendwo nachher wieder genau das gleiche leben wie vorher. Nein, Gottes Geist ist genau für etwas anderes gekommen. Er hat gesagt, Ich möchte euer Leben neu machen. Gott gibt uns ein neues, weiches Herz. Und oft haben wir doch ein hartes Herz und weiche Füße. Aber wir müssen ein weiches Herz haben und harte Füße. Das heisst, unterwegs sein, wie sie gesagt hat, mit Jesus. In einem weichen Herz. Ja, Herr, ich will dir wirklich gefallen. Ich will dir nachfolgen. Es ist mir wichtig, dass du mich veränderst. Der Heilige Geist war bereits aktiv, als Jesus geboren worden ist. Wir sind jetzt ein bisschen im Schnellzugtempo durchgegangen. Es gibt noch verschiedene Punkte vom Alten Testament. Aber es ist wichtig, dass wir sehen, wie sich das entwickelt hat. Gott hat gesagt, ich werde euch ein weiches Herz geben. Ich werde euch ein Gesetz ins Herz hineinschreiben. Und der Heilige Geist war aktiv, als Jesus geboren worden ist. Und die Menschen mussten lange auf die Verheißung vom Vater, von dem Geist, warten. Sie hatten eine Sehne nach Gottes Geist. Das war gross. Und als Johannes der Täufer dann im Mutterleib war von seiner Mutter, von Elisabeth, ist Maria vorbeigekommen und sie war auch schwanger. Und wo sie vorbeigekommen ist, dort reingekommen ist, hat das Kind im Mutterleib von Elisabeth angefangen, sich zu bewegen und sich zu freuen. Weil sie gewusst hat, das Kind, das in der Maria innen ist, das ist von Gottes Geist gezeugt. Denn Gott hat gesagt der Maria in Lukas 1, 35, Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Heilig und Sohn Gottes. Und es ist wichtig, es ist Gottes Geist, der das Kind erzeugt hat. Und da hat Johannes der Täufer, der noch im Buch war, gemerkt und ist vom Geist erfüllt worden, wo nur die Begegnung war von diesen beiden Müttern. Und das ist ganz interessant. Und Zacharias, der Vater von Johannes der Täufer, der hat angefangen, prophetisch zu reden in dieser Situation. Er hat angefangen, Gott loben und preisen. Und dann haben wir noch eine andere Geschichte vom Simeon, wo er Jesus, das Jesus-Kindli gesehen hat. Es steht Folgendes in der Bibel, im Lukas 2, 27 bis 31. Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Als die Eltern das Kind Jesus dorthin brachten und es Gott weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Mit Jesus hat sich etwas bewegt auf dieser Erde. Mit Jesus ist Gottes Geist, Gott selber persönlich auf die Erde gekommen. Der Messias, der Retter, der, wo sie schon so lange gewartet haben und so viele Verheißungen im Alten Testament gsi sind, dass die Leute irgendwo, sie sind wie auf Nadeln gestanden und haben gefunden, irgendwann muss er doch kommen. Und er ist gekommen. Jesus ist gekommen. Aber der Heilige Geist ist immer noch nicht auf einzelne Menschen gewesen, sondern punktuell jetzt auf Johannes den Täufer und auf Jesus selber. Und der Johannes der Täufer, jawohl, der Johannes der Täufer, der weist auf Jesus und den Heiligen Geist ein. Er sagt, Jesus wird mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und Jesus hat bis in der Taufe Vollmacht, auch durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, erfahren. Er hat sich nämlich auch taufen lassen. In Lukas 3, 22 heißt, der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube, und eine Stimme sagte vom Himmel her, du bist mein Sohn. Dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Also ob Jesus, der Heilige Geist, ist gekommen, punktuell auf ihn persönlich, obwohl er Sohn Gottes war. Aber als Bild, so wird es auch mit euch passieren. Und Jesus kündigt auch das Kommen vom Heiligen Geist auf jeden Einzelnen an. In Johannes 7, 37 bis 39 sagt er, am letzten Festtag, dem Höhepunkt des ganzen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Inneren wird lebendiges Wasser strömen. Oder redet er von sich selber. Jesus meinte damit den Geist Gottes, also den Geist Gottes, wo freigesetzt worden ist durch Jesus Christus, den die erhalten sollen, die an ihn glauben und ihn annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Und Jesus sagt da, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Und ich frage dich, hast du Durst? Hast du Durst nach dem, was Jesus dir zu trinken geben will? Das ist viel besser als Walserwasser. Viel gesünder als Walserwasser. Jesus sagt auch an einer Stelle zu einer Frau, sagt er, wenn du von ihm Wasser trinkst, wirst du nicht mehr Durst haben. Wenn du den Geist in dich hineinnimmst und merkst, Jesus, ich will mit dir nachfolgen und ich will erfüllt sein von dem Geist, dann wirst du nicht mehr Durst haben. Ströme von lebendigem Wasser werden fließen. Und sie werden überfließen, sagt Jesus. Die Jünger haben schon lange gewartet. Und wo Jesus dann gestorben ist, wieder auferstanden ist, nach 40 Tagen gelebt hat, ist er nachher in den Himmel aufgefahren und hat gesagt zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, 4 bis 6, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Es hätte nicht mehr können weit weg sein. In Apostelgeschichte 1,8 sagt er denn, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Also ich würde sagen, nicht nur zu Wiel, sondern auch zu Münchwilen oder zu Wattwil oder zu Zürich oder zu London oder wo auch immer in der ganzen Welt, wird der Geist mit euch sein, wenn ihr für mich Zeugen seid auf dieser Erde. Er wird ausgossen werden über jeden Einzelnen. Und wieder war das Warten von den Jüngern. Er hat gesagt, wartet, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, hat Jesus gesagt. Das ist gar nicht so einfach. Apostelgeschichte 1,14 heisst, denn sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Hey, die haben Geduld gehabt, oder? Die sind nicht einfach verzackt. Die haben Geduld gehabt. Gewartet. Und vielleicht wissen wir, was dann am Pfingsten passiert ist. Es ist auf einmal Kraft vom Himmel gekommen. Das Haus hat wie angefangen zu brennen. Und es ist, die Jünger sind erfüllt worden mit der Kraft, die sie noch nie erlebt haben. Ein Erlebnis, das uns müsste hörig machen. Wo uns müsste lustig machen. Ja, genau das möchte ich auch erleben. Ich möchte auch erfüllt sein mit so einer Kraft. Ich habe lange genug gewartet in meinem Leben. Es ist lange genug gegangen. Ich bin lange genug unten durch. Ich will ein neues Leben anfangen. Ich will Veränderungen erfahren in meinem Leben. Und ich glaube, dass Jesus und die Kraft vom Heiligen Geist, wenn er durch das, dass er gegangen ist, der Heilige Geist gekommen ist, durch das dürfen wir in dieser Stärke hineinleben, in dieser Vollmacht. Das ist neue Stärke gekommen auf die Jünger. Neue Vollmacht. Sie haben die neue Sprache geredet. Das heisst, sie haben so... Die einen haben gesagt, die sind doch alle besoffen, die sind doch alle betrunken. Auf der anderen Seite sind sie gestaunet und denken, aber die, wir verstehen sie. Das sind, ist ganz viel Volk in Jerusalem gewesen, von verschiedenen Arten und die haben verschiedene Sprachen geredet. Und die, haben, und die Jünger, die haben einfach in diesen Sprachen geredet, von denen. Und die haben sie verstanden. Ich meine, das ist ja wunderbar, ist etwas Wunderbares passiert, oder? Und haben das Evangelium verkündet. Und der Petrus hat dort noch eine ganz starke Botschaft auch noch gehabt. In Apostelgeschichte 2, 38 bis 39 lesen wir nach dieser Botschaft, wo Petrus geheilt. Und er hat so ein bisschen ähnlich, wie ich jetzt erzählt habe, erzählt, was Gottes Geist, was Jesus tun hat in seinem Leben, was er bedeutet für das Volk Israel und so weiter, für jeden einzelnen Mensch, hat er das so ein bisschen erläutert und dort haben dann die Menschen gefragt, und was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt tun? Um was geht es jetzt? Petrus hat gesagt, kehrt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und Gott wird euch seinen Heiligen Geist schenken. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer, oder? Also es ist die Antwort von Petrus. Es ist nicht irgendwie, da, du musst das Ritual und dann dieses und dann musst du noch, weißt, und dieselbe Sünde solltest du auch noch bekennen und ja, und dort bist du noch nicht ganz sauber und so kannst du nicht kommen. Vielleicht solltest du deinen Rissschluss auftun oder was auch immer. Es sind keine Bedingungen da gewesen, eigentlich. Er hat nur gesagt, kehrt um und lasst euch taufen zu Jesus Christus. Und lasst seinen Namen über euch ausrufen. Das heisst, macht, dass sein Name gross ist über eurem Leben. Und bekennt euch zu ihm, dass er euer Retter und euer Herr ist. Kehrt um und tut Buß. Das ist nicht etwas, das einfach so ein bisschen souverän passiert. Sondern das ist Buß tun, umkehren, ist etwas Radikales. Ich laufe in die Richtung und ich kehre mich um und ich laufe nachher in die andere Richtung. Ich orientiere mich an einem ganz anderen Punkt. Weil wenn ich mich nicht an Gott orientiere im Leben, an was orientiere ich mich denn? An der Welt, an irgendetwas, was da kreucht und fleucht. Aber wenn ich mich an Gott orientiere, dann muss ich radikal umdrehen. Dann habe ich auch in meinem Leben. Dann hätte ich in ihrem Leben. Radikal den Weg gehen. Und da kann man nicht immer wieder zurückschauen und denken, ja, wo ist eigentlich schöner gewesen dort? Wie das Volk Israel, oder? Wo sie unterwegs sind in der Wüste. Gott hat sie aus Ägypten, aus der Gefangenschaft rausgeführt. Aber sie sind immer wieder gemurrt und gesagt, ah, wie schön ist es doch zu Ägypten gewesen. Und dort haben wir wenigstens das Heim gehabt, wo wir gefangen waren. Und jetzt irren wir da in der Wüste rum und so weiter, oder? Weil man gibt so Zeiten im Leben. Aber die Frage ist, ob man denen auch noch Gott vertraut. Ob man auf ihn schaut. Auf dem Weg unterwegs sind. Wenn wir dann auch noch bußfertig sind und sagen, nein, ich kann dir das Versprechen geben und ich will mit dir gehen. Und ich weiss, dein Geist führt mich und ich weiss, ich bin dein Geist und ich bin dir persönlich begegnet. Radikale Umkehr. Krasse Veränderung im Leben. Dann heisst es, lasst euch taufen. Dann heisst es, macht das sichtbar. Dass Gott eure Sünden vergeben hat. Dass ihr untergetaucht sind und euch von dem lebendigen Wasser reinigen lassen. Weil Jesus macht das, das ist seine Gnade. Er schickt seinen Geist aus lauter Gnade auf jeden Einzelnen von uns. Und es ist nicht mehr so wie früher, wo der Geist nur noch auf einzelne Menschen punktuell gekommen ist. Und es ist so, dass Gott seinen Geist schickt auf jeden Einzelnen von uns. Und wir dürfen da drin leben. Wir dürfen da drin Kraft erfahren. Und lasst den Namen von Jesus gross werden in eurem Leben. Bekennet euch zu ihm. Dann wird er die Schuld vergeben. Und dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.